ARD.
Hörenswerter NDR-Podcast über Landwirtschaft mit Good Vibes. Wie bei einem Flirt. 63 Hektar mit Maya Mokwitz und Andreas Kulage. Flirtest du mit mir, Maya, hier?
Ich glaube, das ist das, was wir auf Augenhöhe nennen. Also du nimmst mich ernst, ich nehme dich ernst und an den Stellen, wo es nicht sein muss, nehmen wir uns auch nicht ernst. Und ich glaube, das ist hier das Rezept.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kulage
und Maya Mokwitz.
Hallo und herzlich willkommen bei 63 Hektar, dem Podcast, der sich dem Leben und Wirken des ehemaligen deutschen Fußballprofis Jonas Hector widmen will.
Ich wollte gerade sagen, habe ich gerade wirklich Hector gehört.
Was ist deine Meinung dazu, Maya?
Ich habe da Fußball, du, da wird's hier leise.
Okay. Nein, das war Spaß. Es geht hier natürlich um Landwirtschaft und ihr seid völlig richtig bei 63 Hektar. Ich bin Andreas Kulage und...
Ich bin Maya Mokwitz.
Völlig richtig.
Kulage, wie ist die Lage?
Eigentlich
wollte ich es anders fragen. Warte, Mist, jetzt habe ich es verkackt.
Kuh, wie ist die Lage?
Nee, wie cool ist die Lage? Och Mist.
Wie?
Hat das jemals schon einer gebracht?
Also den Gag höre ich zum allerersten Mal.
Es war tatsächlich ein Hörerwunsch. Der hat mir geschrieben, meinte, frag mal Kuhlage, wie cool die Lage ist.
Tatsächlich bin ich auch häufig gefragt worden, wo der Name denn herkommt.
Von der Kuh natürlich.
Tatsächlich muss das so sein, denn auch ich habe ja in meinem Stammbaum Landwirte und Landwirtinnen. Und ich glaube, dass irgendwie mal so jemand...
Aber du hast so oft schon die Chance, darauf cool zu antworten. Jetzt kriege ich hier so eine Antwort.
Ich spekuliere selber. Ich müsste das wirklich mal recherchieren. Woher kommt der Name Kuhlage?
Ja, lösen wir bestimmt irgendwann nochmal auf.
So wie Meier, Müller, Schmidt natürlich auch irgendwie von dem Beruf, der da zugrunde liegt. Aber bei Kuhlage... Was könnte es für ein Beruf sein, bei einer Kuh zu liegen? Also, keine Ahnung. Aber er ist nicht oft. Die Leute, die Kuhlage heißen, sind meistens auch mit mir verwandt.
Sehr schön.
Wenn du einen triffst, grüß ihn von mir.
Jetzt haben wir erzählt, bei welchem Podcast wir hier gelandet sind, nämlich bei 63 Hektar. Und wer wir sind, wollen wir verraten, was wir uns heute als Thema vorgenommen haben.
Sehr gerne.
Soll ich das verraten?
Ich habe keine Ahnung, um was es geht, weißt du doch.
Ach so, ich wollte jetzt wirklich das Hauptthema, bevor wir gleich in die Rubrik gehen. Wir haben nämlich Hörernachrichten gesammelt. Das haben wir schon einmal gemacht und deswegen machen wir es heute nochmal. Bevor wir damit anfangen, haben wir, glaube ich, generell ein paar Rückmeldungen. Ich glaube, du hast diesmal welche mitgebracht.
Richtig.
Ich finde es schön, wenn du mal liest.
Pass auf, ich fange an mit einer sehr schönen. Wir bekommen auch Feedback über Twitter. Twitter heißt es ja nicht mehr, es heißt jetzt X. Bei X schreibt Rainer... Hörenswerter NDR-Podcast über Landwirtschaft mit Good Vibes, wie bei einem Flirt. 63 Hektar mit Maya Mokwitz und Andreas Kulage. Flirtest du mit mir, Maya, hier?
Ich glaube, das ist das, was wir auf Augenhöhe nennen. Also du nimmst mich ernst, ich nehme dich ernst und an den Stellen, wo es nicht sein muss, nehmen wir uns auch nicht ernst. Und ich glaube, das ist hier das Rezept.
Ja.
Was hast du noch?
Ich habe noch...
Aber ich habe auch eine. Darf ich?
Bitte.
Abwechselnd. Pass auf. Moin. Ich verbringe zurzeit einige Tage im Krankenhaus und habe es mir zur Aufgabe gemacht, eure Podcasts anzuhören. Ich muss ihr mal ein ganz großes Lob aussprechen. Ihr zwei macht das verdammt gut. Besonders klasse finde ich es, wie verständlich und sachlich Maya die Dinge erklärt. Ich selbst bin bei einer großen Raiffeisenbank mit Warengeschäft für unsere Landwirtschaft tätig. Ich arbeite an der Nährstoffbörse und vermittle Wirtschaftsdünger zwischen Landwirte und Biogasanlagen. Eure Sendung gefällt mir sehr gut. Weiter so.
Das ist lieb.
Finde ich auch sehr lieb.
Was ist Nährstoffbörse?
Nährstoffbörse, naja, Raiffeisenbank, weißt du, was Raiffeisenbank macht?
Nee.
Die verkaufen Dünger oder Saatgut, alles, was die Landwirte brauchen.
Ah, vielen Dank.
Yes, bedanke mich auch.
Dann haben wir jede Menge Fachfragen an dich bekommen. Um die kümmern wir uns gleich.
Genau.
Ja. Und jetzt kommt aber erstmal meine Rubrik, auf die ich mich schon wahnsinnig freue, 2 Wochen lang. Das schreibt übrigens auch ein Kollege, der mir hier bei Instagram geschrieben hat. Im Übrigen, starker Cast, macht mir immer Spaß zu hören und ich bin gleichzeitig schon traurig, wieder 2 Wochen warten zu müssen.
Oh, das ist ja auch süß.
Das ist nett, ne?
Ja. Okay, also, diese Rubrik besteht ja daraus, dass ich dir einen Fachbegriff aus der Landwirtschaft vortrage und du mir den erklären musst.
Ja.
Also, was ist Grit?
Grit. Name für eine Frau.
Für eine Frau.
Ja.
Wusste, dass das kommt, ist falsch.
Grit ist aber ansonsten auch ein englischer Begriff. Grid ist doch ein Begriff aus dem Motorsport. Das hat so, ist sowas von, da gibt's
doch. Ist das nicht eher so Grip oder so?
Grip auch, aber auch Grid ist doch auch irgendwas aus dem Motorsport, meine ich. Es gibt doch auch eine Fernsehsendung oder eine Show, die heißt Grid. Wird aber anders geschrieben. Aber
ich glaube auch.
Mit Motorsport hat es vermutlich nichts
zu tun. Du bist mal wieder in der Zeile verrutscht, würde mein Vater jetzt sagen, wenn ich so schlecht erklären würde.
The story of my life. Kuhlage einfach wie immer mal wieder in der Zeile verrutscht. Mein ganzes Leben ist in der Zeile verrutscht offenbar. Ich habe keine Ahnung. Grit klingt ein bisschen nach Igittigit. Ist das, hat das was mit Abfall zu tun? Ist das überflüssig? Ist das kleines, grintiges Zeug?
Es ist klein und grintelig. Ja.
Ja. Ja. Und es fällt durch einen Rost und macht dabei das typische Grit-Grit-Grit-Geräusch.
Nein.
Nein.
Nein. Also Grit wird auch oft Magenkiesel genannt. Kannst du damit ein bisschen weiterarbeiten?
Also stimmt die Legende doch, dass so Tiere manchmal Steine essen, die den Magen aufräumen oder für Durchblutung oder für eine gute Verdauung sorgen?
Ja, das letzte habe ich gewartet. Genau, also wir sind im Hühnerbereich. Hühner haben keine Zähne und deswegen benötigen sie diese kleinen Magenkiesel, Grit genannt, die im Magen mithelfen, das Futter zu zermahlen.
Ach.
Aha, genau. Und bei Freilandhühnern ist das natürlich ein bisschen einfacher und bei Hühnern, die indoor gehalten werden, die kriegen das so ein bisschen zugefüttert.
Das wusste ich auch nicht. Also warum hat der liebe Gott denn den Hühnern nicht Zähne gegeben? Warum müssen die Steine essen? Also
das ist so, ihn noch mal.
Ja, da stimmt doch was nicht mit der
Schöpfung. Dass er das nicht perfekt gemacht
hat. Das ist nicht perfekt geworden. Machen das größere Tiere auch? Also Kühe oder Schweine, essen die auch mit Absicht Steine?
Kühe sind ja Wiederkäuer. Und
die haben ja auch
du
Zähne.
Du hast ja schon bei der letzten Folge zum Beispiel gehört oder gelernt, dass es ja da einen Cracker gibt extra.
Das
was macht
noch.
Der nochmal?
Der Cracker, der crackt. Was mit der macht? Genau, der holt aus den Maiskolben die Körner raus.
Ja, genau, der zermahlt das Maiskorn so, dass es am Ende verbrauchbar ist für das Rind. Genau, also auch eine Vorbereitung für das, was dann im Magen passiert, im Pansen.
Jetzt kommen wir zu unserem Hauptteil. Es geht um Hörerfragen, Hörerinnenfragen, es geht um Verbraucher und Verbraucherinnenfragen, es geht um alles, was euch interessiert. Wir kriegen jede Menge Nachrichten und E-Mails über 63hektar@ndr.de und die wollen wir heute mal nacheinander abarbeiten.
Das eine sehr gut, wie gerade wie aus der Pistole geschossen die E-Mail-Adresse
gut,
kam.
Gut, ne?
Ja.
Hast du eine Frage? Ansonsten würde ich anfangen.
Fang du an.
Also, hier kommt eine sehr lange Frage.
Oder, wir haben doch auch eine, das finde ich cool, die per Audio, glaube ich, dazu kam, ne? Die uns
stimmt.
Als Sprachnachricht geschickt wurde. Wollen wir damit anfangen? Dann ist die nicht so.
Richtig, wir haben
mittendrin.
Im Radioprogramm von NDR1 Niedersachsen aufgerufen, uns Fragen zu schicken über die NDR Niedersachsen App. Und da haben wir eine Nachricht bekommen, die hören wir uns jetzt mal an.
Guten Morgen, Herr Kuhlage. Ja, ich habe das gerade gehört mit Ihrem Podcast und ich habe wirklich mal eine Frage. Ich bin bemüht, den Tierschutz zuliebe, wirklich nur noch Bioprodukte zu kaufen. Ob es nun Milch ist oder Käse oder auch Fleisch. Okay, bei Fleisch wird es schwieriger. Da gehe ich jetzt wirklich zum regionalen Schlachter und hoffe, dass es da den Tieren besser geht. Was ich jetzt aber an die Landwirtschaft fragen möchte, wie ist das mit meiner Milch, wenn da steht Bio, kann ich dann davon ausgehen, dass es den Kühen gut geht im Stall, dass sie nicht so eng stehen, dass denen nicht gleich die Kälbchen weggenommen werden, dass sie nicht geschlagen oder getreten werden, weil es gibt ja diese Videos. Wie ist das jetzt? Kann ich da sicher sein, wenn ich das Geld für Bio ausgebe, dass ich da ein bisschen was machen kann?
Vielen Dank für die Frage. Ich ahne am Gesichtsausdruck von Maja, dass es nicht so leicht zu beantworten ist, oder?
Doch, also ich wollte mich erstmal bedanken. Also vielen Dank, dass du unseren Podcast hörst und uns auch eine Nachricht zusprichst. Und ich wollte mich auch dafür bedanken, dass du bei einem regionalen Schlachter einkaufen gehst. Aber worauf ich natürlich erstmal eine Antwort brauche, vielleicht Kuhlage, kannst du mir die geben? Warum denkt man immer, dass Landwirte ihre Tiere schlagen?
Also, ich will gar nicht unterstellen, überhaupt nicht unterstellen, dass die Landwirte das machen, aber es gab mal Reportagen aus den 80ern, aus den 90ern, da sind solche Fälle aufgedeckt worden, die gab es mit Sicherheit auch, aber das Problem ist natürlich, dass sich solche Bilder festsetzen und man dann irgendwie das Gefühl hat, na, das ist doch heute immer noch so oder wenn die da zu Hunderten in diesem Stall stehen, also da kann ich mir nicht vorstellen, dass da so ein Landwirt so respektvoll mit diesem ich sag mal so, mit diesem Massenprodukt umgeht, Tier. Mhm. So, das ist aber eine persönliche Vorstellung. Ich versuche das zu erklären. So, daher kommt, glaube ich, dieses Bild. Und also, ich bin fest davon überzeugt, das ist nicht so.
Ja, genau. Also wenn ich es zusammenfassen darf, dann aus Medienberichten sozusagen.
Oder auch deswegen persönliche Erzählungen oder aus Internet, Videos oder woher auch immer. Aber das sind mit Sicherheit Einzelfälle. Aber die setzen sich fest und man denkt dann, ja, das ist dann wohl bei allen so.
Dabei ist die Antwort eigentlich so einfach. Also ein Landwirt hat ja gar nichts davon, wenn er ein krankes Tier hat. Weil er verdient ja mit dem Tier sein Geld, ob es jetzt die Milch ist oder das Fleisch. Und die wird ihm nur abgenommen, wenn das Fleisch gesund ist und wenn die Milch keine schlechten Entzündungswerte hat. Von daher würde es überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn man sein Tier schlägt. Ja. Genau, diese Aussage wollte ich hier einmal tätigen, ganz zu Beginn. Aber sie hatte ja auch noch was anderes gefragt.
Nee, ganz kurz, ich wollte nochmal zum Tierwohl was sagen. Ich glaube, so als Städter hat man so die naive Vorstellung, es funktioniert so wie in diesen TikTok-Videos. Weißt du, der Landwirt sitzt auf der Wiese und...
Schon wieder bei TikTok. Heute trägt er übrigens auch eine Cappy, also das macht total Sinn, dass du jetzt immer mit TikTok belegen hier um die Ecke kommst.
Ich gucke halt viel und ich finde, da sind auch ein paar schöne Sachen dabei, die gehen ans Herz. Und in der Welt, in der so viel Schlechtes auch vermittelt wird, tut mir das manchmal gut. Da gucke ich natürlich auch so Videos von Landwirten, die sitzen auf einer Wiese und dann kommt die Kuh, legt sich daneben und legt ihren Kopf in den Schoß von dem Landwirt und der Landwirt streichelt die Kuh und es ist einfach, da geht einem das Herz auf. Das ist toll. Und man denkt natürlich...
Kenne ich auch von Instagram.
Ja. Mhm. Und man denkt natürlich, das machen alle so den ganzen Tag mit ihren Kühen. Und das ist natürlich Quatsch. So, das ist, eine Kuh ist dafür da, Milch zu geben. So, da würde wahrscheinlich kein Landwirt widersprechen. Und ich bin sicher, dass
oder
manche...
Fleisch, ne?
Ja. Und ich bin sicher, ich habe ja auch schon, ich habe Verwandtschaft auf dem Hof und erlebe auch, dass Landwirte, ich sag mal, manchmal nicht zimperlich sind mit den Tieren. Aber ich habe persönlich auch noch nie gesehen, dass jemand ein Tier quält. Das habe ich noch nie erlebt.
Man muss auch an dieser Stelle sagen, Rinder sind auch Rangordnungstiere. Also da gibt es eine bestimmte Rangordnung und du musst als Landwirt dich da schon oder als Landwirtin dich da schon behaupten mit dem, wie du da auftrittst, aber trotzdem schlägst du dein Tier nicht.
Nee, genau. Da bin ich mit dir einer Meinung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bauer jetzt seine Tiere quält, weil was hat er davon?
Also auch bei der Schlachterei werden die Tiere nochmal kontrolliert und es werden Tests gemacht. Also das Fleisch wird dir nicht abgenommen oder das Tier wird dir nicht abgenommen, wenn es krank ist.
So, und dann gab es aber noch die Frage zu der Milch.
Yes. Finde ich total interessant. Ich weiß ja auch, was noch für Fragen kommen. Es geht ganz, ganz oft um Bio. Und ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass Bio verknüpft ist mit Gut und dass das Vertrauen schenkt. Aber ich merke, da gibt's ganz, ganz viele Fragen. Deswegen freue ich mich, dass wir da heute mal drauf schauen. Also erstmal ist der Begriff Bio in Deutschland geschützt. Der darf nicht einfach so verwendet werden. Und wir haben in der EU natürlich unser EU-Label, aber auch noch stärkere Verbände, die es hier in Deutschland gibt. Wir kennen da, weiß nicht, ob ich jetzt aufzählen darf, Bioland, Naturland, Demeter. Und unter all diesen Labels muss man, wenn man die Tiere danach hält, eine Weidemöglichkeit geben. Also das ist, glaube ich, das, was man sich auch wünscht, wenn man sich Biomilch kauft, dass man weiß, diese Tiere hatten Weidezugang. Natürlich ist es in Deutschland so, dass es nicht das ganze Jahr über geht. Kannst du dir vorstellen, warum?
Im Winter wächst einfach kein Gras auf der Weide und es ist zu kalt.
Genau, und zu matschig. Also es sind einfach,
die Milch im Euter.
Sind einfach zu schlechte Bedingungen. Ne? Das würde das Tier auch krank machen. Ja, genau. Und auch bei den Molkereien, dahin geht ja danach die Milch, die Biomilch. Da müssen separate Tanks vorhanden sein. Also das wird nicht mit konventioneller Milch gemischt.
Ah, okay.
Und auch die Molkerei hat Dokumentationspflicht. Von welchen Betrieben kommt jetzt diese Milch? Wer hat es hierher transportiert? Und da kann man sich ganz, ganz sicher sein, dass in der Bio-Verpackung auch Biomilch drin ist.
Ah, okay, das ist ja mal eine gute Aussage. Dann kann man sich sicher sein. Ansonsten gibt es natürlich andere Tierwohl-Label für Milch, von der DLG zum Beispiel. Da muss man dann schon ein bisschen genauer hingucken und sich informieren, welche Kriterien gelten da und so. Aber wenn du sagst, wo Biomilch draufsteht, ist Biomilch drin. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Cool.
Yes.
Zu dem Thema Milch habe ich hier auch eine Frage von Max. Und Max hat mir über Instagram geschrieben und hat mehrere Fragen. Aber weil die gerade passt, streue ich die mal hier mit ein. Wir haben hier einen Automaten, Klammer auf Milchtankstelle. Da steht dran, dass man Rohmilch vor dem Verzehren kochen muss. Ist das so? Und warum?
Ja, genau. Also Deutschland ist einer der wenigen Länder, in der überhaupt Rohmilch verkauft werden darf.
Weil was ist denn, erklär mir mal, was ist denn
Rohmilch? Rohmilch ist einfach die Milch, die aus dem Euter kommt, ohne dass sie irgendwie behandelt wurde. Andere Milch, die wir kaufen, die wurde vielleicht mal kurz erhitzt, um sie länger haltbar zu machen.
Pasteurisiert.
Mhm. und homogenisiert.
Ach, das auch noch?
Genau, und deswegen gibt es sozusagen eine Empfehlung, hey, wenn du die Milch hier so frisch bei uns kaufst, würden wir dir raten, wir Deutschen sind ja auch sehr verwöhnt, wir sind es nicht mehr gewöhnt, die Milch frisch aus dem Euter zu trinken, einmal kurz abzukochen für ein paar Minuten.
Okay, aber hast du schon mal so Milch direkt aus dem Euter in den Mund rein?
Ja, von der Ziege. Kann,
ja?
kann ich nicht empfehlen, weil das schmeckt wirklich so, wie es riecht. Halt nach Ziegenäuter. Aber ja, früher bei meiner Tante, die hatte auch einen kleinen Hof. Und dann haben wir da schön gemolken.
Okay.
Ich kann das auch. Hast du das schon mal gemacht?
Nein. Nee, tatsächlich noch nie. Und ich schäme mich ein bisschen dafür, weil meine Mutter ist damit groß geworden. Die
ja, deswegen dachte ich jetzt, ja, dass du da schon mal vielleicht Kontakt hattest.
Ich sag mal so, ich finde Tiere toll, aber ich halte Abstand. Und ich muss jetzt ehrlich gesagt nicht bei so einer armen Kuh jetzt als völliger Laie und Amateur. Mit der
Bewertung, arme Kuh, schon wieder.
Ja, an dem Euter da rumzuppeln. Das würde der nicht gefallen und es hätte auch wahrscheinlich keinen Erfolg. Da denke ich mir so, das überlasse ich den Profis.
Okay, sehr gut.
So, nächste Frage. Hier per Mail über 63hektar@ndr.de. Dürfen Biolandwirte mit Hühnermist düngen, der aus der konventionellen Zucht stammt und somit eventuell Antibiotika-Rückstände enthält, die dann in den Boden, eventuell sogar ins Grundwasser wandern, schreibt Holly Riemann aus Hamburg.
Würde ich erstmal gerne von dir hören. Was denkst du denn?
Ich würde sagen, die strengen Bio-Kriterien, die für wirkliche Biolandwirte gelten, werden das nicht erlauben. Ich glaube, die dürfen das nicht. Das ist meine Vermutung. Liege ich richtig?
Ganz genau. Ich habe auch gerade einen Betrieb besucht. Übrigens einen Bio-Betrieb und ich möchte niemanden schockieren, aber da gab es 24.000 Legehennen, die in einzelnen Stellen gehalten wurden. Freilandhaltung natürlich, das ist ja auch Voraussetzung. Hatten auch einen Auslauf, der schön bewachsen war. Mit Alpakas übrigens in Kombination. Hast du das schon mal gehört?
Nee. Vertragen die sich? Sind das so dicke Freunde?
Oder ja,
sind
die lieben sich. Nein, Spaß. Die Alpakas sind dafür da, um die Habichte zu verscheuchen. Genau. Ah. Also Greifvögel. Das ist ein ganz, ganz großes Problem sonst wäre.
Perfekte Symbiose.
Ja, da helfen die Alpakas.
Ja,
die verjagen dann die Habichte.
Das
manche
ist aber
haben
cool.
dagegen auch Esel oder Ziegen, aber Alpakas sind gerade so das Ding. Aber ich bin abgekommen. Was wollte ich dann? Was war denn die Frage?
Antibiotika.
Ach ja, genau, Antibiotika. Vor allem der Dünger wird da, glaube ich, angesprochen, ne? Ob ein Biolandwirt den Dünger nehmen darf.
Ja.
Aus konventioneller Haltung. Nee, genau. Also darf man nicht. Und diesen Landwirt, den ich da besucht habe, das war eigentlich vorher ein reiner Ackerbauer, der nach biologischen Vorgaben gewirtschaftet hat. Und der brauchte also immer für seine Felder Biodünger. Und deswegen hat er irgendwann mit den Hühnern angefangen, weil ihm einfach der Biodünger gefehlt hat. Und das fand ich auch ganz interessant, mal so rumzusehen, ne? Also, dass die Tierhaltung erst damit angefangen hat, weil er eher Dünger für seine Felder brauchte.
Ah, okay. Ja, zum Thema Dünger haben wir nachher noch mehr Fragen. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt.
Genau, also ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Hier fragt nämlich auch jemand, welche Unterschiede ergeben sich zum Beispiel für das Grundwasser in Abhängigkeit vom verwendeten Dünger? Ich glaube, da möchte man gerne einen Vergleich ziehen zwischen tierischem Dünger und dem mineralischen Dünger, den die konventionellen Landwirte ja nehmen dürfen, wenn sie wollen. Und da wollte ich nochmal allgemein sagen, immer wenn man irgendwie einen Landwirt sieht, der düngt, dann ist das immer so, oh, schon wieder düngt der. Und es ist immer alles so negativ. Also man wird fast als Buhmann dargestellt, auch wenn wir auf dem Feldweg lang fahren, macht man uns keinen Platz oder man zeigt einem einen Vogel. Mir ist es ganz wichtig zu sagen, wir müssen düngen, um dem Feld wieder oder dem Boden was zurückzugeben. Also dadurch, dass wir jedes Jahr was ernten und damit Pflanzen vom Feld fahren, die ja nur wachsen konnten, weil Nährstoffe im Boden sind, damit haben wir ja die Nährstoffe mitgenommen vom Feld. Das heißt, am Ende, wenn wir wieder was ernten wollen und eben nicht Landwirte sein wollen, die den Boden ausbeuten oder die Natur ausbeuten, dann gehört es dazu, dass wir was zurückgeben.
Ja, ich werfe jetzt mal genauso einen Kommentar rein. Aber was ist mit dem Nitrat im Wasser? Das kommt doch von der Jauche.
Also in beiden Varianten, also in beiden Versionen von dem Dünger, einmal den tierischen und einmal den mineralischen, bringen wir die gleichen Nährstoffe eigentlich raus. Wir wollen ja wieder Phosphor, Stickstoff, Kalium, Schwefel, Calcium, Magnesium im Boden haben. Deswegen bringen wir das aus.
Ja.
Beim beiden ist es so, dass wir 3 Meter Abstand zu Gewässern halten müssen. Also das ist eine Grundregel. Wir lieben Regeln und das ist eine, die wir einhalten müssen. Und bei Hanglagen, da wird dann auch nochmal drauf geachtet, da ist es dann nochmal ein größerer Abstand. Also wir versuchen uns schon fernzuhalten von Gewässern und wir müssen natürlich auch immer auf die perfekte Ausbringungssituation achten. Also ist der Boden überhaupt gerade aufnahmefähig? Ist der vielleicht zugefroren? Ist der vielleicht zu nass? Also auch darauf wird geachtet. Am Ende geht es einfach darum, dass der Landwirt sich an den Bedarf hält. Also bevor ein Landwirt düngt, muss er eine Bedarfsermittlung machen und daran muss er sich halten. Und wenn ein Landwirt sich daran hält, dann gelangt das auch nicht ins Grundwasser.
Okay. Gut, und ich werfe jetzt mal so ein Stichwort rein, weil ich habe das mal gehört, Gründünger, also Leben der Gründünger.
Meinst du unsere Zwischenfrüchte?
Richtig, korrekt. Ich bin mit meiner Familie im Auto auf dem Weg gewesen aus unserem Urlaub Richtung Norddeutschland und wir fahren durch die Gegend und es ist Oktober und ich sehe auf dem Feld gelbe Pflanzen stehen und ich dachte, jetzt kann ich mal prahlen. Und habt immer in die Runde gefragt, na, habt ihr eine Ahnung, was da wächst? Und Raps kann ich gleich ausschließen, weil es ist Oktober.
Aha, und dann sehr haben gut. Die das gesagt, hätte ich jetzt von dir, ich dachte,
nee, das, weil, und dann haben die gesagt, nee, weiß ich nicht. Einzig meine Mutter hat sich gemeldet, hat gesagt, das ist Senf.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, weißt du auch warum? Und da musste sie passen und dann habe ich es ihr erklärt und allen anderen auch. Nämlich, dass Senf eine Zwischenfrucht ist, die ausgebracht wird und dann wächst. Und dann wird die einfach, das habe ich jetzt ein bisschen rumimprovisiert, das wusste ich auch nicht so genau, aber sie haben es mir alle geglaubt. Das wird dann einfach untergegraben und dann ist das so der grüne Pflanzendünger so für den Boden halt.
Ja.
Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Oh.
Genau, also es wird eingearbeitet und dann wird das von Mikroorganismen ja sozusagen aufgenommen und freigesetzt. Dann die Nährstoffe, die wir im Boden brauchen.
Ja. Dann machen wir mal weiter. Wie gehen Biolandwirte gegen Fressfeinde oder Krankheiten vor? Fragt hier Holly auch nochmal. Kannst du dazu was sagen?
Ich mag immer den Ball erstmal zu dir werfen, weil ich erstmal wissen möchte, was denkst du denn?
Naja, natürlich werden sie gegen Fressfeinde vorgehen und gegen Krankheiten, weil sie haben auch kein Interesse daran, dass ihr Produkt, ihre Ernte kaputt geht oder weggefressen wird. Vielleicht pflanzt man irgendwie Pflanzen dazwischen, die Fressfeinde nicht mögen, die vertreiben. Vielleicht bringt man irgendwie Essiglösung aus. Ich weiß es nicht, ich spekuliere mal. Aber irgendwas müssen die ja machen. Was ist das?
Genau, also erstmal ist es so, dass die genauso wie die konventionellen Landwirte in der Vorbereitung schon mal viel tun können. Also sie können natürlich eine Sorte auswählen, die besonders widerstandsfähig ist. Dann können sie auf die Fruchtfolge achten, die auch einen ganz, ganz hohen Einfluss auf die Krankheiten hat und die Fressfeinde. Und sie können Pflanzungsstärkungsmittel nehmen, das hatte ich auch schon einmal erwähnt, das ist dann sowas wie Biostimulantien, wie so ein kleiner Ingwer-Shot für uns Menschen, die einfach zur Vitalität der Pflanze beitragen. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, Biolandwirte ernten aufgrund dessen, dass sie so wenig machen, also weniger machen können als wir konventionellen, ernten die auch viel weniger. Kommt natürlich darauf an, über welche Frucht wir da reden. Aber wenn wir jetzt mal auf den Getreideanbau schauen oder auf die Getreideernte, da ist es so, dass ein konventioneller Landwirt erntet 70 Dezitonnen pro Hektar und das sind 7 Tonnen.
Okay, 7 Tonnen.
Tonnen.
Ah, okay, wieder
seit den letzten
Mathematik.
Jahren im Schnitt in Deutschland. Ne?
Ja.
Ist natürlich je nach Region immer ein bisschen unterschiedlich, aber das ist so der Durchschnitt.
Mhm.
Und die Ökolandwirte dagegen, die ernten 3,4 Tonnen pro Hektar. Also die haben tatsächlich Ernteeinbußen, weil sie eben nicht so viel machen können, wie wir konventionellen.
Ja. Deswegen sind die Bio-Sachen ja im Supermarkt auch immer ein bisschen kleiner.
Und auch teurer, genau.
Teurer,
einfach,
klar.
Weil sie viel, viel weniger ernten und davon trotzdem leben müssen.
Ja.
Ja. Trotzdem gibt es, und das hattest du ja eben auch schon ein bisschen gemutmaßt, biologische Schädlingsbekämpfung. Dazu gehört zum Beispiel, dass man so eine Art Schlupfwespen aussetzt. Das sind so kleine Kügelchen, die man dann verteilt. Gibt es einmal per Drohne, kannst dir vorstellen, ist relativ modern und neu. Gibt aber auch so spezielle Spritzen, die dann ausbringen. Und die funktionieren dann als Nützling. Kannst du dir darunter was vorstellen?
Ja, die fressen dann die Schädlinge weg.
Yes.
Spannend, Frage beantwortet.
Also genau, man kann einfach sagen, dass in der biologischen Landwirtschaft sind Pflanzenschutzmittel freigegeben, die müssen aber biologischen Ursprung haben. Also wie zum Beispiel Kupfer, das ist ja auch was in der Biolandwirtschaft verwendet wird. Oftmals im Weinanbau oder im Apfelanbau oder in Apfelplantagen. ja, die dürfen sozusagen nur Sachen verwenden, die auch aus der Natur ihren Ursprung haben.
Okay. Jetzt fällt mir noch eine Frage ein, die wollte ich kurz noch stellen. Du hast vorhin darüber geredet, dass Biolandwirte ja Pflanzen nehmen, die speziell gezüchtet sind, widerstandsfähiger oder irgendwie für bestimmte Ansprüche. Dürften die auch genetisch veränderte Pflanzen ausbringen? Also ich sag mal so, nehmen wir mal an, man züchtet eine Pflanze, die jetzt gegen einen bestimmten Schädling resistent ist, weil sie genetisch so verändert wurde. Dürften die das?
Es gibt ganz, ganz viele Feldversuche. Und auf diesen Feldversuchen probiert man halt aus, wie geht die Pflanze mit weniger Wasser um, wie geht die Pflanze mit einem frühen Aussatzzeitpunkt um und so weiter oder mit Kälteperioden. Und die Pflanzen, die sich da durchsetzen, die werden dann vermehrt.
Aber es ist nicht so, dass dann in irgendeinem Labor irgendwelche Leute irgendwelche DNA-Ketten auseinanderschrauben und dann wieder zusammen und dann haben sie eine neue Pflanze, die dann...
Nee, das ist alles noch natürlich.
Ja, also das ginge nicht.
Das ginge nicht.
Okay. Sind Bio-Eier immer von Freilandhühnern? Fragt Frieda.
Ja, kurze, flotte Antwort. Genau, also jedes Bio-Huhn muss Zugang zu Freilandfläche und Weidezugang haben.
Sehr gut.
Genau, und besonders schön wäre es natürlich dann noch, wenn die Freifläche auch noch bepflanzt ist. Wie gesagt, weil es eben Fressfeinde von oben gibt und da können sie dann Schutz suchen.
Ach so, das kannst du mir nochmal sagen. Manchmal sieht man ja so Videos von Leuten, die so Hühner fangen und die dann auf dem Arm tragen und streicheln.
Ja.
Finden das Hühner eigentlich toll oder sind die genervt?
Empfindest du die denn als gestresst?
Na, wenn die weglaufen, habe ich das Gefühl, die haben da keinen Bock drauf. Dann sind die aber irgendwo auf dem Arm und dann sind die relativ ruhig. Ich hatte auch schon mal so einen Huhn auf dem Arm. Da war ich in Lüneburg bei seiner Familie, die hinten in ihrem Garten Hühner gehalten haben. Und ich habe mir so einen Huhn geschnappt. Und das war auch friedlich und hat mir dann aber aufs T-Shirt gekackt. Ich dachte ja, mir so, okay, das ist die stille Form von Protest. Ich hab's geschnallt.
Genau, also ich glaube, ich würde da jetzt mal für alle Hühner antworten. Ich glaube, sie brauchen es nicht unbedingt. Aber wenn sie halt nicht schnell genug wegfliegen, dann mein ja. Gott, sie halten es aus.
Okay, von Facebook kommt hier noch eine Frage, die lautet wie folgt. Maja, warum müssen die Tiere meist unfassbar lang zum Schlachter transportiert werden?
Ich freue mich voll, dass diese Frage kommt, weil ich glaube, dass sich das viele fragen. Und das ist eine Situation, die auch Landwirte stresst. Also es gibt immer weniger Schlachthöfe in Deutschland. Das ist einfach der ausschlaggebende Grund dafür. Das heißt, die Strecken werden immer länger. Und das heißt auch, dass sozusagen der Markt an Schlachthöfen, da entwickelt sich ein Monopol. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige Schlachthöfe und die haben natürlich eine absolute Verhandlungsmacht auf Landwirte.
Mhm. Aber es gibt ja auch mobile Schlachter. Ich habe das in dieser einen Doku gesehen, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Da kommt der Hühnerschlachter mit seinem Schlachtmobil nach Hause und schlachtet die Hühner. Das geht aber wahrscheinlich nur bei so Kleinvieh, ne?
Vielleicht hast du ja auch genauer hingeschaut und hast dann gesehen, dass dieses Schlachtmobil höchsten Standard hatte. Also da war ja alles picobello sauber. Mhm. Und das ist eben auch ein Grund, weshalb die Landwirte das nicht mehr selber machen, weil die Hygienevorschriften so wahnsinnig hoch geworden sind und die Investitionskosten, um diese Hygienevorschriften einzuhalten, auch wieder so wahnsinnig hoch wären. Dann die ganzen Kontrollinstitute, die da auch noch mit zugehören. Also es ist einfach nicht mehr machbar für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und natürlich, oder oftmals wird auch schon bei den Schlachthöfen das Fleisch verpackt. Also der ganze Verpackungsbereich gehört auch nochmal dazu. Und das ist einfach alles, was nicht mehr auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in so einem professionellen Maße passieren kann. Also es wurde einfach outgesourced.
Ja. So, hier kommt noch eine Frage. Und da fasse ich die andere auch gleich mit zusammen. Es geht um Subventionen. Was wird wie hoch subventioniert? Fragt Frieda. In ein ähnliches Horn stößt Inge Schmand. Sie hat uns eine Mail geschrieben. Ich finde es interessant zu erfahren, wie die EU-Zuschüsse den Landwirten unter die Arme greifen. In der Region um Friseute kursiert die Annahme, dass sich die Bauern mit den Subventionen gesund stoßen und sich die Taschen vollstopfen. Das kann ich mir nicht vorstellen, schreibt sie. Meiner Einschätzung nach ist das ein stille Postgerücht, das bei jedem Weitersagen eine Null dazu gedichtet hat. Außerdem sind das ja auch Arbeitszeiten, die 40-Stunden-Woche vielfach übersteigen. Grüße Inge Schmand. Was kannst du zu Subventionen sagen?
Ja, also ich finde immer spannend, wenn man über die Subventionen redet, dass man erstmal die Frage klärt, warum gibt es überhaupt Subventionen? Also woher kommt das?
Mhm.
Ja, weißt du eigentlich, wie viel das ist pro, pro Mensch?
Sag mal bitte.
113
Euro
im Jahr zahlt jeder Deutsche an die Landwirtschaft sozusagen.
Krass.
Ja, vielleicht kann ich das einmal ganz kurz beantworten. Also das Ziel eigentlich von Agrarsubventionen, das kommt aus dem Jahr 1962. Und zwar, da wollte man es schaffen, dass überhaupt erstmal die Nahrungsmittelversorgung gesichert ist. Also das war damals das Ziel und das ist erst 60 Jahre her, kann man sich immer gar nicht vorstellen, weil heute haben wir den Kühlschrank voll, schmeißen ein Drittel unserer Lebensmittel weg. Deswegen ist das, hat das eine sehr lange Geschichte, woher die Subventionen kommen.
Das war damals sicherlich vernünftig.
Genau, also deswegen hat man es geschafft
und ja.
Heute haben wir diese Situation, dass wir Lebensmittel zu, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, fairen Preisen, also es ist ja immer noch eine Sozialleistung, dass sich jeder eigentlich alles leisten kann, kaufen kann.
Aber
man wollte eigentlich dann mit diesen Agrarsubventionen es schaffen, dass der Landwirt ein regelmäßiges Einkommen hat und eben nicht an solchen Preisschwankungen hängt.
Ja.
So, und jetzt haben wir das Problem. Also ich möchte da mal gerne so ein Bild malen. Jetzt hängen wir eigentlich alle, also jeder einzelne Betrieb in Deutschland, am Tropf von der EU, weil diese Agrarsubventionen machen nun mal 42% unseres Einkommens aus. Und das jetzt einfach wieder zuzudrehen, da würden es ganz, ganz viele Betriebe nicht mehr schaffen und nicht mehr überleben, weil sie gewöhnt sind, dieses Einkommen planmäßig jedes Jahr zu haben.
Also das ist wirklich so ein Teufelskreis, der sich total verselbstständigt hat, ne?
Ja, und man muss auch dazu sagen, also auch in der Landwirtschaft werden die Agrarsubventionen divers diskutiert. Es gibt auch die Stimmen, die sagen, hey, ich möchte diese Subventionen gar nicht, die beeinschränken mein unternehmerisches Handeln, weil aufgrund von diesen Subventionen, vielleicht kann ich noch mal kurz darauf eingehen, wie die aufgesplittet sind, nämlich eigentlich nach zwei Prinzipien. Einmal nach Direktzahlung und einmal nach einem sogenannten Förderprogramm. Und die Direktzahlung, die hängt am Hektar. Also natürlich, wenn ich irgendwie ein bisschen Fläche habe, dann kriege ich pro Fläche Geld. Und das andere ist an Umweltauflagen gekoppelt. Das heißt, ich muss dafür auch eine Leistung tätigen, wie zum Beispiel eine Blühfläche anlegen, wie zum Beispiel 5% aus meiner Bewirtschaftung rausnehmen. Und deswegen kriegen wir sozusagen eine Ausgleichszahlung dafür.
Ja, ja.
Genau.
Also es hat Licht- und Schattenseiten. Fakt ist auch, ich will da jetzt kein großes Fass aufmachen, aber Fakt ist auch, dass natürlich EU-subventioniertes Fleisch oder Produkte, auch Gemüse und sowas, in die ganze Welt exportiert werden. Und natürlich dort bei den heimischen Gemüsebauern auf einen Markt stoßen, den sie dadurch kaputt machen. Also irgendwie, das finde ich nicht okay zum Beispiel, irgendwie, dass man immer sagt, irgendwie die Menschen in Afrika müssen sich selber versorgen. Zum Beispiel jetzt ganz einfach gesprochen. Und dann kommen wir und exportieren die Tomaten da völlig konkurrenzlos darunter. Und die einheimischen Bauern sagen sich, ja, dagegen können wir gar nicht anstinken, weil euer subventioniertes Gemüse ist so günstig. Dann kaufen die Leute natürlich auch das und wir stehen da. Und dann geht die einheimische Landwirtschaft kaputt. Das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Also da muss, finde ich, dringend irgendwie was geregelt werden. Aber das ist ein zu großes Fass. Das wird jetzt hier geopolitisch. Wir wollen uns ja ein bisschen um die einheimische Landwirtschaft kümmern. Ich habe hier noch eine Frage.
Aber ich hoffe, ja. Den Punkt hat man verstanden. Also, dass selbst Landwirte halt sagen, hey, meinetwegen stellt das wieder ab, weil das ist ein Eingriff in den Markt.
Ja.
Und das verändert auch ganz, ganz viel in dem Markt. Also ich kann jetzt von uns als Ackerbauer sprechen. Dadurch, dass wir diese Direktzahlung kriegen, die an dem Hektar sozusagen gebunden sind, ist auch der Bodenpreis viel höher geworden. Das heißt, wenn wir Fläche pachten von irgendwen, die machen natürlich enorm hohe Preise, weil denen bewusst ist, dass wir sowieso diese Subventionen bekommen. Also egal, wie man es macht, das Geld landet eigentlich doch nicht beim Landwirt, weil viele dann einfach den Preis höher machen, weil sie ja wissen, es gibt ja so oder so dieses Geld, was wir kriegen.
Ja, aber es ist spannend zu hören, dass es selbst in der Landwirtschaft, in der Branche kritisch betrachtet wird, weil man denkt als Verbraucher immer, ja, die freuen sich doch. Die kriegen die Kohle. Aber
es ist halt eine Abhängigkeit. Ne? Ja. Also diese 42%, das tut natürlich wahnsinnig weh, wenn die wieder gestrichen werden. Ja, also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema.
Hier eine Frage, die geht ins Eingemachte, sage ich mal ganz, ganz klar, von Wiebke. Wiebke schreibt, also erstmal lobt sie unseren Podcast, dass sie ihn immer beim Spazieren gehen und Kinderwagen schieben hört und findet die zwei Perspektiven toll. Tolles Konzept, hat sie weiterempfohlen. Vielen, vielen Dank, Wiebke. Aber Wiebke sieht auch einiges kritisch. Zur Folge Fragen zur Landwirtschaft schreibt sie, ich selbst bin Vegetarierin und fand die Diskussion sehr spannend. Natürlich habe ich meinen Standpunkt, jede hat seinen. Ich denke, dass es nicht okay ist, Tiere umzubringen, um sie zu essen. Nun ist das mit der Milch auch mein Thema und ich finde es sehr schwierig. Aktuell kann ich nicht auf Käse verzichten, aber einfach deshalb, weil es noch keine guten Ersatzprodukte gibt. Das stimmt leider. Das habe ich auch oft erlebt. Was ich aber wichtig finde und ich denke, das sollte man immer einmal erwähnen und den Menschen nahebringen, bei vielen Betrieben werden die Kälbchen an Tag 1 von der Mutterkuh getrennt. Das ist wirklich grausam. Leider weiß das kaum jemand. Als Mama kann man so etwas noch besser nachvollziehen und es geht einem sehr nahe. Es gibt ein paar wenige Betriebe, die andere Lösungen finden und ich denke, diese dürften einmal Erwähnung finden und hervorgehoben werden. Dort werden die Kälbchen länger bei der Mama gelassen und so weiter. Wenn man solche Betriebe fördern könnte, wäre das sicherlich ein schöner Effekt. Vielen Dank für diese Meinung. Ich finde das herzzerreißend. Also kein Tierkind sollte von seiner Mama getrennt werden. Kein Mensch.
Ich finde das immer einen ganz, ganz schwierigen Vergleich,
mal,
weil sie jetzt ja auch sofort wieder das Vermenschlichen angefangen hat. Ne? Also erstmal, ich kann das total, also wenn du kein Fleisch essen möchtest und vegetarisch leben möchtest, das akzeptiere ich. Das muss keiner. Wenn wir jetzt aber einmal über die Kälber reden wollen, finde ich das schön.
Ja.
Es ist schön, dass du dieses Thema einmal aufgemacht hast. Ich finde es generell schwierig bei dieser Diskussion, wenn man Tiere in diesem Fall vermenschlicht. Aber du hast recht, es ist so, dass sowohl in der konventionellen Haltung als auch in der Biohaltung die Kälber schon innerhalb der ersten 24 Stunden vom Muttertier getrennt werden. Das liegt aber daran, dass man festgestellt hat, dass da die Mutter-Kind-Bindung einfach noch nicht stattgefunden hat und das dann einfacher ist. Man hat es mit mehreren Tagen mal ausprobiert oder auch mit mehreren Wochen, aber dann ist die Trennung schwieriger. Und der Fakt bleibt einfach, dass man, wenn man Milch haben möchte, dass die Kuh dafür ein Kalb bekommen muss. Also diesen Punkt können wir leider nicht ändern. Ja, also es ist dann so, dass die Kälber in Kälbergruppen gehalten werden. Also das ist schon mal eine Sache, damit sie trotzdem in sozialen Umfeld sind.
Ich vermenschliche hier schon wieder, Entschuldigung, aber ich stelle mir das so vor. Also die sind im Kindergarten in einer Sternchengruppe.
Genau. Und es gibt auch, und das hast du ja auch schon in deiner Mail gesagt, es gibt auch Betriebe, die zum Beispiel Ammenkuh oder kuhgebundene Kälberaufzucht machen. Das heißt, man findet eine Ammkuh, eine Ersatzmutter, die auch vielleicht ein Kälbchen hat und die dann aber noch weitere Kälber auch mit aufziehen kann und die können dann eine gewisse Zeit auf der Weide verbringen.
Ja, ich kann das Thema total nachvollziehen. Mich bewegt es auch. Ich bin da von meinem Gewissen her auch ein bisschen hin und her gerissen. Das gebe ich gerne zu. Ich trinke gerne Milch, normale Kuhmilch und weiß gleichzeitig, dass da Kälber von ihren Müttern weggebracht werden. Und ja, mag sein, dass die noch keine Mutter-Kind-Bindung aufgebaut haben. Und trotzdem ist so die Vorstellung, dass da so ein kleines Kälbchen seiner Mutter weggenommen wird, behagt mir nicht ganz. Aber ich sagte auch ganz ehrlich, das muss ich mit meinem Wissen...
Sind ja auch emotional denkende Wesen, aber das kann man sich mal angucken. Also ich war mal auf so einem Betrieb und war auch mal bei der Mutter Kalbtrennung dabei. Und es war erstaunlich, dass die Kälber danach gar nicht, also ich konnte es jetzt nicht nachempfinden, dass da irgendwie besonders doll gemut wurde oder da irgendein Schmerzempfinden, Verlustempfinden bei diesem Tier war, wenn wir jetzt mal wieder diese menschlichen Werte damit reinnehmen wollen.
Okay, vielen Dank, Wiebke, für diese Frage. Jetzt habe ich noch eine lustige zum Schluss, bevor noch deine Rubrik kommt. Liebe Maja, lieber Andreas, Katrin schreibt aus Norddeutschland, toller Podcast, mir gefällt er auch sehr. Neulich kam mir die Idee, euch vorzuschlagen, ob ihr nicht eine Rubrik Bauernregeln aufnehmen möchtet.
Ich finde es super gut, dass unsere Hörer-Community, ich finde, wir brauchen auch mal, gute Podcasts haben für die Hörer-Community einen Namen. Fällt dir da was ein?
Müsste ich überlegen.
Es muss was Kurzes sein. Die Hofis oder
vielleicht habt ihr eine Idee.
Die Stetis.
Vielleicht habt ihr eine Idee, schreibt es einfach mal in die Kommentare oder wenn ihr eine Bewertung abgibt oder schreibt uns eine Mail über 63hektar@ndr.de. Jedenfalls, Mail von Katrin zu erinnern, so viele. Ihr könntet erklären, ob was dran ist und gegebenenfalls, was haltet ihr davon? Wir finden es super. Fällt dir spontan eine Bauernregel ein?
Moment. Ist der Mai kühl und nass? Füllt des Bauern Scheun und Fass.
Okay, also übersetzt, ist es kalt und verregnet im Mai, dann gibt es eine gute Ernte.
Yes.
Stimmt es?
Ja, genau, weil da ist ja auch ungefähr der Aussaatzeitpunkt schon passiert von vielen Ackerkulturen und dann ist es gut, wenn der Regen kommt.
Ich glaube, wir sollten das ausbauen mit diesen Bauernregeln.
Findest du gut? Ja, das wollte ich gerade eben sagen, deswegen hatte ich dich unterbrochen. Ich finde cool, dass unsere Community da immer jetzt Vorschläge macht und sich mit einbringt. Wir hatten ja auch in der letzten Folge zum Beispiel einen Fachbegriff. Also falls ihr auch Fachbegriffe für Cooler gehabt, dann schreibt auch gerne mal.
Prima. Das war spannend. Ich hoffe,
wir haben auch noch eine letzte Frage habe ich auch noch gefunden, aber die ist wieder ein bisschen ernster. Wollen wir noch einmal eine ernstere machen?
Machen wir ruhig.
Hier schreibt jemand, artgerechte Tierhaltung gibt es nicht. dazu eine Stellungnahme.
Oh, artgerechte Tierhaltung gibt es nicht. Würde ich erstmal zustimmen.
Ehrlich?
Okay. Naja, also weil, ich sag mal so, wenn man es mal wirklich elementar betrachtet, so wie die Natur das vorgesehen hat, dann sollen Tiere nicht in Ställen stehen. Dann sollen Tiere auch nicht auf Weiden eingepfercht sein. Die sollen rumlaufen und tun und lassen, was sie wollen.
Wir leben ja nicht mehr im Paradies, ja. Wir haben ja auch Verkehrswege und
Zug. Ich weiß es doch. Ich sag mal, wenn man es wirklich wortwörtlich betrachtet, hat dieser Kommentar absolut recht. Wir haben Tiere domestiziert, um sie für uns nutzbar zu machen. Es sind Nutztiere und ich sag mal so, haben sie im Prinzip aus ihrer natürlichen Lebensweise ein bisschen herausgeholt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich finde das vertretbar. Muss jeder selber für sich entscheiden. Aber eigentlich hat er recht, oder?
Also ich finde schon, dass es artgerechte Tierhaltung gibt. Also es gibt doch die Schafe auf den Deichen. Es gibt die extensive Weidehaltung mit Fleischrindern. Da hast du wirklich das Bild, dass das Rind auf der Weide liegt und da fröhlich am Wiederkauen ist und man irgendwie den Atem im Morgentau sieht, in der Morgensonne. Dann hast du irgendwie die Hühner, die Freifläche haben, im Sand baden und ihre Federn pflegen. Oder auch Weideschweine. Und jetzt kann man sagen, ja, hey Maja, das ist aber nicht die große Masse. Aber wenn ich bei mir jetzt mal in meiner Umgebung schaue, ich wohne im Umland von Hannover, ich kann in 3 Kilometer Umgebung habe ich 2 Landwirte, die Weideschweine halten und mehrere Landwirte, die Hühnermobile haben. Also ich finde, es ist schon eine Haltung, die es gibt.
Da hast du mich erwischt. Ja, das stimmt. Wenn ich drüber nachdenke, das ist zumindest nahezu 100%ig so. Weil paradiesisch. Am Ende ist es ja paradiesisch. Am Ende ist es so, trotzdem sind es Nutztiere. Sie dürfen ja nicht selber entscheiden. Mein alter Mentor, Erich, hat zu mir gesagt, Kuhlage, das Leben findet in der Mitte statt. Es gibt kein Schwarz, kein Weiß. Es gibt kein Richtig, kein Falsch. Irgendwo gibt es immer einen Kompromiss. Irgendwo gibt es dann auch einen kleinen Tod, den man sterben muss. Und so ist es natürlich auch. Wenn wir Tiere für uns nutzen wollen, dann bedeutet das eben auch für die Tiere kleinere Einschränkungen, manchmal auch größere. Mhm. Aber du hast recht, ich werde da mal drauf achten. Die Deichschafe, stimmt, das ist ein Punkt. Die machen ja eigentlich den ganzen Tag...
Haben es besser als du und ich hier gerade, dem nämlich mehr Blick.
Die haben mehr Blick und es...
Also
und
ist das, was wir hier gerade machen, artgerecht?
Nicht, auf gar keinen Fall. Hier weht kein Lüftchen, es gibt hier keinen Grashalm und das Meer sehen wir auch nicht. Wir werden schlecht gehalten.
Letzte Rubrik. Ich möchte dich mal wieder überraschen.
Bitte?
Versuche dir was zu erzählen, womit du nicht rechnest. Also, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie oft du in ländlichen Regionen dich aufhältst.
Ab und zu. Ich sag mal so, ich gehe ihnen nicht aus dem Weg. Aber ich habe.
Wie kann man das verstehen?
Naja, also ich fahre viel über Land, ich fahre viel an Bauernhöfen vorbei und bin auch immer interessiert.
Und wann war der letzte Moment, wo du mal einen Apfel dir vom Baum gepflückt hast?
Boah, das ist lange her. Also bei meiner Mutter im Garten. Ja, bei meiner Mutter im Garten.
Ja.
Da muss ich Äpfel pflücken, Birnen pflücken, da muss ich auch manchmal im Obstgarten und Gemüsegarten ein bisschen was machen. Aber es ist natürlich nicht so wie auf einer Streuobstwiese oder jetzt irgendwie so auf einer Apfelplantage, nee.
Okay, ja, ich dachte, es passt gerade ganz gut zur Zeit, denn gerade ist auch die Apfelsaison. Und ich wollte dir erzählen, dass es jetzt Obstbäume gibt mit einem gelben Band, also mit einer Markierung von einem gelben Band, in Form von einem gelben Band. Und das soll signalisieren, hey, hier darf ich als Verbraucher oder Verbraucherin kostenlos, ohne schlechten Gewissen, was pflücken.
Ach, warum machen die das?
Das soll so ein bisschen gegen Lebensmittelverschwendung sein, sondern man möchte einfach, dass die Äpfel genutzt werden.
Ja, toll.
Ich finde, also du solltest mir jetzt bitte mal beim nächsten Mal erzählen, dass du mal wieder am Baum standst und dir was gepflückt hast.
Ich werde mir auf jeden Fall jede Menge gelbe Bänder kaufen und dann durch Norddeutschland fahren und alles, worauf ich Lust habe, mit einem gelben Band markieren und dann sagen, wieso, hier hängt doch ein gelbes Band. Nein, so natürlich.
Wusste ich doch, dass du es direkt wieder ausnutzt.
Natürlich, kennst mich doch. So, vielen Dank. Das war eine tolle Folge. Vielen, vielen Dank für die vielen spannenden Fragen. Ich hoffe, wir haben einiges beantworten können. Einiges haben wir wahrscheinlich liegen lassen, ne? Aber schickt uns gerne weiter eure Anregungen und Fragen. Ne?
Ja, wir haben noch eigentlich eine kleine Überraschung, oder? Wir haben noch was ganz, ganz Großes, was wir euch erzählen wollen.
Erzähl mal.
Wir gehen in die zweite Staffel. Wir Podcaster, wir denken ja immer in Staffeln und wir haben jetzt 10 Folgen mit dieser Folge aufgenommen und wir freuen uns, dass es weitere Folgen gibt und es in die zweite Staffel geht.
Ja, das ist eigentlich ein kleiner Grund zum Feiern.
Wie machen wir denn das? Mit gelben Bändern.
Mit gelben Bändern. Ja. Nein, ich freue mich auch sehr. Mir macht das großen Spaß. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, dann lasst uns eine super Bewertung da. Gebt uns ein paar Sternchen. Gebt uns einen guten Kommentar. Empfehlt uns unbedingt weiter. Und
schreibt uns mal was Flirtiges.
Bleibt uns treu. Good Vibes. Und wir machen natürlich auch immer Werbung für andere Podcasts. Irgendwie. Wir gehen ja Hand in Hand. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann bleibt hier bei uns in der ARD Audiothek oder geht da rein. Da gibt es alle unsere ersten Staffeln auch nochmal zum Nachhören, wenn ihr sie verpasst habt. In 2 Wochen geht's dann mit der 2. Staffel weiter. Und wenn ihr schon mal da seid, hört euch unbedingt mal Studio Komplex an von unseren Kolleginnen und Kollegen vom Hessischen Rundfunk. Die beschäftigen sich Woche für Woche mit einer ganz neuen, steilen These zu einem sehr strittigen Thema. Was meine ich damit? Also zum Beispiel in der Folge Essen endlich wieder genießen. Da geht es zum Beispiel um Unverträglichkeiten, Foodtrends, Veganismus und die Erzfeinde Zucker, Fett und Salz. Also hat auch ein bisschen was mit unserem Thema zu tun. Und es geht auch darum, ob wir uns diesbezüglich einfach nicht vielleicht doch ein bisschen zu verrückt machen, was in der Ernährung angeht. Ne? Mhm. Seid dabei. Studio Komplex mit Essen endlich wieder genießen gibt's ebenfalls in der ARD Audiothek.
Sehr schön.
Danke für die 1. Staffel 63 Hektar, Maya. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Ich sage auch danke. Coolage.
Und bis zur nächsten Staffel.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Coolage
und Maya Muckwitz.